Kannst du mir mal erzählen, wie war es denn, mich einzustellen?
Ganz anders. Ja, irgendwann sind mir die Freunde ausgegangen.
Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem hauseigenen Podcast Apfelbox, dem Podcast von Apfelband. In diesem Podcast reden wir ein bisschen über unsere Mitarbeiter. Wir stellen euch die Mitarbeiter von Apfelband vor. Wir reden aber auch mit befreundeten Gründern von anderen Firmen. Wir reden über das Thema E-Commerce. Da, wenn ihr nicht wisst, was E-Commerce ist, dann bleibt auf jeden Fall in der Folge, da reden wir später noch ein bisschen drüber. Aber es geht auch um Dinge, die uns als Firma oder uns hier intern einfach interessieren, über die wir gerne reden möchten in diesem Podcast und auch so ein bisschen Behind-the-Scenes arbeiten, wie unsere Arbeit hier so läuft. Und für unsere erste Folge haben wir auch einen coolen Gast, und zwar Nathanael Ziegler persönlich, den Gründer von Apfelband. Stell dich nochmal kurz vor.
Hi, ich bin Nathanael Ziegler, der Gründer von Apfelband persönlich.
Krass, mega gut.
Danke Olli, dass ich der erste Gast sein darf in unserem hauseigenen Podcast. Ich freue mich auf die Folge und ich habe Bock auf den ganzen Podcast und das, was noch alles kommt. Also nicht nur jetzt, sondern die nächsten Folgen, die nächsten hunderte Folgen, freue ich mich.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also diese Folge ist quasi der Vorreiter. In der Folge können wir mal gucken, was alles möglich ist überhaupt. Wir haben schon viel getestet und wir haben auch Kameras. Wir nehmen auf, also ihr könnt uns dann auch sehen wahrscheinlich. Deswegen können wir eigentlich direkt in die erste Frage starten, würde ich sagen.
Yes, let's go.
Die erste Frage ist, wieso Apple Watch Armbänder? Also was war der Gedanke hinter diesem Businessmodell?
Also auf Apple Watch Armbänder bin ich nicht direkt am Anfang gekommen. Ich wollte 2019... hatte ich die Idee, ich wollte Online-Geld verdienen, habe mich nach allem Möglichen umgeschaut. Ich habe Amazon FBA, das ist quasi, dass du Produkte aus China einkaufst und direkt von Amazon listen und verkaufen lässt und auch verschicken lässt. Dann Print-on-Demand, das ist, dass du zum Beispiel einen Shop machst, wo du T-Shirts drucken lässt, zum Beispiel, die direkt rausgeschickt werden. Dropshipping, wo du Ware direkt aus China auch zu den Endkunden schickst über einen Online-Shop. Ich wollte alles ausprobieren. Ich wollte irgendwas, ich wollte einfach Online-Geld verdienen. Ich hatte keinen Bock mehr auf meinen 9-to-5-Job. Und dann hatte ich einen Dropshipping-Store aufgemacht mit Handyhüllen und Armbändern für die Apple Watch. Mhm. Der Online-Shop war dann apfelband.de. Das war dann Anfang 2020. Und ich bin einfach auf den Plattformen, auf den chinesischen Plattformen über diese Produkte gestolpert, neben den Handyhüllen. Und habe gedacht, das ist mal was anderes als diese ganzen Handyhüllen-Shops und hatte dann Handyhüllen auch schnell rausgeschmissen. Und so kam es eigentlich zu den Armbändern für die Apple Watch. Also die waren zu der Zeit sehr beliebt auf Marktplätzen, auf Amazon und sowas hat man da oft gesehen. Aber so einen richtigen Online-Shop mit diesen Produkten in Deutschland habe ich noch keinen gesehen. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Nische, das probiere ich aus, das Produkt passt und deswegen Armbänder für die Apple Watch.
Ja, hast gedacht, wenn es keiner gemacht hat, dann bist du halt der Erste, der es macht hier in Deutschland so richtig groß.
Zumindest den Online-Shop. Also Wie gesagt, auf Amazon oder sowas gab es das schon, aber den Online-Shop, das war so die Nische, die ich gefunden habe, dass es da noch keinen gab in Deutschland.
Okay, wenn du jetzt ursprünglich mit Handyhüllen angefangen hast, wie ist dann der Name Apfelband direkt entstanden? Weil wenn Armband, sage ich mal, so ein bisschen Nebenprodukt war am Anfang,
ja.
Wie kamst du dann direkt auf Band?
Ja, das war so 50-50, also beides gleichzeitig. Ich wusste nicht, wie viel mit den Armbändern geht und ich dachte, die Handyhüllen sind so ein Klassiker, aber ich habe natürlich am Anfang noch keinen Namen gehabt, habe den Shop so gebaut und war noch ein bisschen unschlüssig und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich müsste ich mehr auf die Nische mit den Armbändern gehen. Und deswegen Apfelband und die Handyhüllen, die sind nach ein paar Monaten auch wieder rausgeflogen, direkt. Also der Shop hat von Anfang an Apple Watch Armbänder verkauft.
Okay, alles klar. Du hast ja jetzt gemeint, du hast mit Dropshipping angefangen.
Ja.
Dann erzähl doch mal, wie man mit Dropshipping anfängt, weil das hört man ja ganz oft in letzter Zeit, die letzten Jahre, so Dropshipping überall, auch die ganzen YouTube-Ads und
immer.
So.
Immer, das hört man immer, nicht nur die letzten Jahre. Also Dropshipping ist... du findest natürlich auf YouTube viel und du findest viel Quatsch, auch viel Gurus, die dir Quatsch erzählen. Hm. Du wirst damit schnell reich und es ist passiv, du hast keine Arbeit damit, es ist alles Bullshit. Also passives Einkommen mit Dropshipping ist komplett weit weg. Du musst mit Dropshipping hast sehr viel Arbeit. Natürlich musst du nicht verschicken die Sachen, du musst aber den Onlineshop bauen, du musst den Onlineshop betreuen, du musst Marketing machen, du musst Kundenservice machen, du musst die Retouren bearbeiten. Also das ganze Zeug ist letztendlich auch ein Fulltime-Job. Und bei mir auch gewesen, Fulltime-Job. Und wie du damit anfängst, du suchst dir ein Produkt aus, meistens auf einer chinesischen Plattform wie AliExpress oder so. Kannst natürlich auch aus Deutschland, aus Europa Dropshipping machen. Dropshipping heißt einfach nur, der Lieferant schickt zum Kunden und nicht der Verkäufer
ja.
oder der Händler. klassischen Fall AliExpress-Produkt finden, dann dem einen Online-Shop bauen, zum Beispiel mit Shopify, und dann das Produkt listen und sobald das Produkt verkauft wurde, dem Lieferanten die Daten geben, welches Produkt zu wem, und der schickt es dann. Und anfangen tust du damit, indem du einfach einen Shopify-Store baust, dir ein Produkt raussuchst. Da gibt es Apps dafür, die das leichter machen, die quasi AliExpress in Shopify integrieren. Und wenn man mal gesehen hat, wie das funktioniert, das war wie Magie. Also wenn du, da gibt es eine App, du gehst dann in Shopify, hast du deine Bestellung, gehst am Ende vom Tag auf Ausführen, dann öffnet er in einem anderen Tab, öffnet er AliExpress, wo du schon eingeloggt bist mit deiner Kreditkarte und allem, und packt die Sachen in den Warenkorb und füllt automatisch die Felder aus, wie wenn da einer sitzt und das sauschnell macht und füllt automatisch die Felder aus mit Adresse. Und es läuft dann 20 Minuten, läuft es dann durch. Das machst du dann abends immer oder morgens. Läuft 20 Minuten durch und am Schluss kommt nur noch deine Kreditkarte. Du klickst einmal auf Payment, auf Zahlen, und dann hast du es beim Händler automatisch bestellt. Crazy. Das heißt, One-Click, einmal am Tag, One-Click, und deine Bestellungen sind erledigt.
Das ist natürlich cool.
Das ist krass. Das ist natürlich immer verfeinert worden durch die Apps. Und das Lustige ist, diese Apps, die so funktionieren, die sind von Shopify selbst entwickelt worden. Also es ist kein scammy Drittanbieter, sondern Shopify selbst gibt auch Tutorials dazu, wie machst du einen Dropshipping-Store. Also wenn du anfangen willst mit Dropshipping, da gehst du einfach auf YouTube, gibst ein Dropshipping, guckst, dass du nicht irgendwelche Gurus erwischst, die dir immer wieder selber erzählen, sondern guckst einfach die Tutorials an von Shopify, von Oberlu hieß zum Beispiel dieses Tool, das ist auch von Shopify, und guckst dir die Tutorials an und machst es einfach.
Also wenn man jetzt mit Dropshipping anfangen will, man wird da schon ein bisschen an die Hand genommen.
Ja.
So von YouTube-Guides und auch von den Apps selber, die dich unterstützen. Aber es ist schon, wie du sagst, Fulltime. Also du musst dich da auch reinhängen und kannst nicht einfach denken, okay, ich mache das so ein bisschen nebenbei abends ein Stündchen. Ja.
Großer Posten ist natürlich auch Marketing. Du musst doch du machst keinen Shop auf und wartest, bis die Leute kommen, weil das Internet ist groß, keiner findet dich. Du musst Marketing machen und du musst auch richtig krasses Marketing machen. Also wenn du einfach nur Facebook-Ads, Instagram-Ads, TikTok-Ads schaltest am Anfang und es kostet viel Geld und bis du mal reinkommst, da scheitern halt viele. Ne? Cooles Produkt, Webshop einigermaßen okay, und sie kommen einfach nicht rein, weil sie sich nicht trauen, genug Geld auszugeben oder so irgendwas.
Genau.
Das ist das Problem. Oder sie haben halt nicht genug Budget und dann ist es vorbei. Ne? Dann kannst du nicht weitermachen. Dann wird Geld leer.
Okay, kurzer Zwischeninput.
Was machen Sie denn?
Wir sitzen ja in der Firma, in unserer Meetingbox. Da wird es wahrscheinlich im Internet auch schon Bilder geben. Und Tobi und Leila gucken gerade rein. Sind sehr gespannt, was hier abgeht.
Aber sie checken bestimmt, dass wir gerade eine Aufnahme haben und einen Podcast aufnehmen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Aber gucken kann man ja.
Genau. Vielleicht kriegen wir noch eine Außenkamera für die nächsten Folgen. Ja, da sieht man so ein bisschen außenrum.
Dann sieht man so noch mehr, wie wir hier drin hocken auch.
Genau, cool.
Okay, also Dropshipping, was quasi deine Ein-Mann-Firma für eine Zeit lang.
Ja.
Wann kam so der Punkt, wo du dachtest, okay, lol, ich muss eine Firma gründen, also alleine geht das nicht so?
Mhm. Ich habe das ja nebenbei gemacht, sage ich mal ein halbes Jahr. Dann habe ich erstmal gemerkt, es ist zu viel zu tun neben meinem Job, abends noch. Und dann habe ich erstmal meinen Hauptjob gekündigt. Und dann war relativ schnell klar, nachdem ich das Fulltime gemacht habe, ich brauche Support. Das erste war Kundenservice. Da habe ich gemerkt, ich brauche einen, der mir hilft, beziehungsweise vorher hatte ich schon jemanden, der mir hilft, auf Minijob-Basis Produktbilder zu machen, Fotos in der Fotobox so zu machen. Da hat mir jemand geholfen. Und dann der erste richtig festangestellte Fulltime war dann jemand im Kundenservice, komplett remote. Und der arbeitet heute noch für uns im Kundenservice. Und der, weil ich gemerkt habe, ich sitze einen halben Tag nur an E-Mails beantworten und nebenbei und habe keine Zeit, quasi den Shop schöner zu machen, neue Produkte einzuführen und sowas. Ich war quasi nur noch damit beschäftigt, das zu betreuen. Und dann die nächsten Angestellten waren quasi erst im Mai 21, als wir dieses Lager hier in Rheinzabern bezogen haben. Und vorher waren wir beim Fulfiller, das heißt jemand, der für uns die Produkte verschickt. Da hatten wir keinen Dropshipping mehr, sondern die Produkte aus Deutschland verschickt. Und da habe ich gemerkt, wir brauchen jemanden hier, wir brauchen ein eigenes Lager, wir brauchen Leute im Lager, das heißt Logistikmanager, Lageristen einstellen, die ersten, dann im Office jemand, der sich ums Office kümmert, der mich ein bisschen supportet. Also so nach und nach kam es, mehrere Leute einzustellen, und das war schon krass. Man denkt, shit, mache ich das jetzt? Ist das der nächste Step? Ich wollte eigentlich das die ganze Zeit nur alleine machen, Aber Apfelband wurde so groß, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt weiter allein mache und so klein halte, dass es mir reicht, dann überholt mich einer irgendwann. Ne? Dann hatte ich Angst. Ich dachte, nee, ich muss weitermachen. Ich muss die nächsten Leute anstellen. Und next step. Und so kam eins zum anderen und jetzt sind wir 18 Leute.
Das ist schon crazy. Ja. Kannst du vielleicht mal erzählen, das wäre auch ganz interessant zu wissen, so aus deiner Sicht, weil man kennt ja nur so, dass eine Firma Angestellte hat.
Ja.
Und wie ist so bei dir der Moment denn gekommen? Also mit dem Kundenservice hast du ja gerade erzählt, aber jetzt auch mit dem Lager. Wie hast du so gemerkt, okay, also da müssen Leute rein? Das kann und will ich dann in dem Moment auch nicht mehr alleine machen, da müssen Leute dazu. Wie entsteht das denn so?
Ja, das ist der Gedanke von einfach, du hast zu viel zu tun und du hast so viele unterschiedliche Sachen und du merkst, ich kann mich auf nichts mehr richtig konzentrieren, sondern ich mache von jedem so ein bisschen und es bleibt aber irgendwas auf der Strecke. Also nur noch abarbeiten waren die Aufgaben. So ja. Kunden sollen nur noch abarbeiten, nur noch schnell. Ich hab in einer Stunde habe ich 50 Kunden-E-Mails beantwortet. Zack, zack, zack. So schnell ist kein Kundenservice von uns. Das liegt aber daran, ich musste einfach schnell und effizient sein. Und es war natürlich manchmal auch nicht vielleicht immer die richtige Antwort, die Kunden wollen. Es war aber schnell, super schnell. Und da habe ich gedacht, ich muss Leute da hinsetzen, die sich da Zeit nehmen, die das richtig machen, die sich da auch Gedanken machen. Die brauchen natürlich mehr Zeit, aber dafür machen sie es richtig, machen sich Gedanken und kommen zu einem besseren Ergebnis. Und ich kann mich dann mehr darauf konzentrieren, am Business zu arbeiten, anstatt im Business zu arbeiten, um das nach vorne zu bringen, neue Produkte, was für eine Vision haben wir und sowas. Und da ist es wichtig, dass man nach und nach die Aufgaben, die man hat, abgibt, also so das Alltagsgeschäft, sage ich mal, ne? Dass man aus dem Alltagsgeschäft rauskommt und diese Tasks einfach abgibt.
Ja.
Aber das kommt erst so nach und nach. Aber man weiß es immer. Man denkt immer, oh, was sind die Ersten? Wann brauche ich Angestellte? Werde ich oft gefragt von anderen Gründern. Und dann sage ich, das merkst du einfach. Du merkst es einfach, du kommst nicht hinterher, du hättest jetzt gern einen, der dich supportet oder sowas. Und dann ist es die Zeit. Und dann weißt du auch, dann weißt du auch automatisch, was für eine Aufgabe ist jetzt ein halber Tag oder ein Fulltime-Job. Und dann stellst du einfach die Leute ein. Wenn du genug Umsatz machst und genug Gewinn, dann musst du die Leute einfach einstellen.
Was wäre da so ein Indikator, den du irgendwie so festmachen könntest? Also, weil bist du von dem Punkt, wo du erkennst, okay, ich brauche da jemanden für, der das übernimmt, bis zu dem Punkt, wo wirklich jemand da ist, der es übernimmt, ist ja auch nochmal eine leichte Überbrückungszeit.
Ja.
Weil du musst ja dann irgendwie jemanden finden, der da auch passt und es auch gut macht, den du es dann zeigen und bis er es dann so übernehmen kann, dass du damit zufrieden bist. Hast du da irgendwie so einen Indikator? Weil das musst du ja, sag ich mal, in einem bestimmten Maß frühzeitig
schon erkennen. Ja, eigentlich schon, aber das funktioniert am Anfang. Die ersten Angestellten, die hast du quasi, wenn du sagst, okay, jetzt brauche ich aber wirklich einen. Und dann suchst du einen und dann findest du ja auch, ob du jetzt die ausschreibst oder ob du Freunde und Bekannte einstellst am Anfang oder so, aber du musst mit den Leuten reden, du machst einen WhatsApp-Status, hey, wisst ihr noch, ich habe hier so ein kleines Business am Laufen, habt ihr Bock, wer hat Bock, mich zu unterstützen, ne? So war das bei uns. Da können wir später nochmal drüber sprechen, wie das ist, wenn man da die ersten Leute, Freunde oder Bekannte einstellt, aber man merkt es irgendwann und dann gibt es natürlich diese paar Monate in der Phase, wo du merkst, okay, jetzt ist es zu viel.
Ja.
Und dann hast du aber schon gemacht, gesucht, geguckt und sowas. Und dann die Leute anlernen, dauert auch noch ein bisschen. Aber das kommt alles automatisch nach und nach. Da muss man sich vorher eigentlich keine Gedanken machen. Man muss es einfach, wenn es soweit ist, sich drum kümmern, dann klappt es auch.
Okay, sehr cool. Und du hast ja jetzt quasi so eine ganze Linie durch, von Angestellter zu Selbstständiger zu Unternehmer mit eigenen Angestellten. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, so wie dieser Prozess verlaufen ist, wie das so aus deiner Sicht war?
Also ich wollte eigentlich immer nur selbstständig sein. Ich wollte nie Leute, also nie Führungskraft sein und Angestellte haben oder sowas. Ich wollte einfach selbstständig sein und selber meinen Tag gestalten, was ich wann mache und meine eigenen Aufgaben, wo ich Sinn drin sehe, wo mir auch Spaß machen. Und das habe ich dann quasi ein Jahr lang gemacht mit Dropshipping, allein selbstständig. Aber dann war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das wächst jetzt. Entweder ich fahre es vor die Wand, weil jemand mich überholt, weil er das ähnliche Sachen verkauft oder sowas, oder ich wachse wirklich weiter und da brauche ich aber Leute. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dann stelle ich Leute ein. Und du merkst erst, wenn du Angestellte hast, dass du ein Unternehmer bist. Als Selbstständiger bist du kein Unternehmer, sondern erst, wenn du Leute hast, die du managen musst, die Aufgaben auch machen, anders als du es dir vorstellst und du sie trotzdem laufen lässt und sagst, hey, ich hätte es jetzt zwar gern anders und das ist hart, denn da bin ich auch noch in der Lernphase, dass nicht immer alles so laufen muss, wie ich das will, sondern es muss einfach so laufen, dass unsere Kunden zufrieden sind, dass wir damit Umsatz machen. Und das ist eigentlich das einzige Ziel, dass wir alle einen coolen Job haben und dass unsere Kunden zufrieden sind. Und dann bist du ein Unternehmer, wenn du das so managen kannst.
Okay.
Und da bin ich jetzt noch so dran am Arbeiten. Das ist immer was, wo man dran arbeiten muss als Geschäftsführer, sage ich mal.
Genau. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, was hast du denn vorher gemacht, vor Apfelband? Was war denn dein eigentlicher Job, sage ich mal?
Ganz anderes. Das war Bereich Maschinenbau. Ich war Maschinenbaukonstrukteur als Angestellter. Und da habe ich quasi, was habe ich gemacht? Ich habe technische Zeichnung gemacht, ich habe CAD-Konstruktion gemacht. Ich hatte eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker im Fernstudium gemacht. Und das habe ich aber abgebrochen, während Apfelband so gut lief. Und dann hatte ich quasi drei. Ich hatte diesen Fulltime-Job, ich hatte Apfelband nebenbei und ich hatte dieses Fernstudium. Und dann musste ich mich sagen, eins muss weg. Und dann letztendlich war Apfelband so groß, dass ich sogar zwei Sachen wegmachen musste, dass ich nur Apfelband hatte. Und aus diesem Job wollte ich einfach raus, weil du hast gearbeitet, du hast für jemand anders gearbeitet, du hast in dem Projekt keinen Sinn gesehen. Du hast dann quasi für chinesische Großkunden haben wir technische Anlagen konstruiert. Und das hat mich halt irgendwie nicht so erfüllt. Es hat zwar Spaß gemacht, aber letztendlich war das nicht so, wo ich da stolz drauf war, ne, so was zu machen. Und deswegen wollte ich halt selber was machen.
Okay, sehr, sehr cool. Das, was diese Firma ja jetzt ist, das ist ja ein sogenanntes E-Commerce, richtig?
Mhm.
Genau, also bevor wir auf das Thema E-Commerce kommen, könntest du ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also wir haben ja gesehen, man muss jetzt nicht Firmengründung studiert haben, um eine Firma zu gründen. Ja. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz so sagen, was ist denn oder was für Eigenschaften sind denn wichtig, um so ein Business auch wirklich jetzt auf so eine Größe zu bringen, wie wir es jetzt haben? Also was ist da wichtig?
Also du musst erstmal Bock drauf haben, was selber zu machen und nicht einfach nur Bock drauf haben, viel Geld zu verdienen. Weil wenn du einfach nur Geld verdienen willst und machst dann Dropshipping, machst Amazon FBA, ich will einfach reich werden, ich will Lambo fahren oder irgendwas, das ist nicht ein richtiges Ziel, weil dann hast du nicht die Motivation, dran zu bleiben, weil es ist echt, du kannst nicht erwarten, direkt am Anfang viel Geld damit zu verdienen, sondern das kann sich mal lange ziehen, wo du mal wenig verdienst, wo du mal drauflegst, wo du dir selber kein Gehalt auszahlst und so Zeug. Also das ist alles, das gehört alles dazu. Ich denke, wichtige Eigenschaft ist, dass man konsistent bleibt, dass man dran bleibt, dass man hustelt, dass man auch, wenn man das nebenbei macht, dass man dann mal von 20 bis 24 Uhr jeden Tag noch am PC sitzt und an seinem Online-Shop baut und Werbekampagnen schaltet und am nächsten Morgen um 6 Uhr aufsteht, um 7 Uhr auf die Arbeit fährt, um 18 Uhr heimkommt und um 20 Uhr wieder am PC sitzt für 4-5 Stunden und wieder sein Projekt macht. Und wenn du das war bei mir so, wenn du das ein Jahr lang durchziehst, dann macht es irgendwann Klack oder Klick oder Kluck und dann merkst du, scheiße, das läuft ja, das funktioniert, ich muss Leute einstellen. Ich kann mir leisten, jetzt 2-3 Leute zu bezahlen und verdiene trotzdem noch mehr als meinem alten Job und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und einfach dranbleiben, the next step, und man hat immer Angst so vor dem nächsten Schritt. Aber einfach den nächsten Schritt einfach machen, weil du fühlst es, was es ist, du weißt, was der nächste Schritt ist. Die meisten, die scheitern, die haben einfach Angst vor dem nächsten Schritt. Oh, wenn ich dann den ersten einstelle, dann muss ich ja, ne, dann kann ich den ja nicht rausschmeißen, wenn es nicht läuft. Dann muss ich mal rechnen, wie viel der im Jahr kostet. Und der hat ja auch Familie und ich will ja, weißt du, und deswegen musst du einfach sagen, ich weiß, dass es läuft, ich vertraue, sag mal, trust the process, ich vertraue, dass es läuft, ich stelle die Leute ein, die Leute vertrauen mir, wir sagen, hey, wir reden ganz offen, das ist ein Startup, wie sieht's aus, hast du Bock, mich zu unterstützen, kann sein, dass es im halben Jahr nicht klappt. Und die Leute, die dann Bock haben, die kommen, die helfen dir und dann klappt es.
Nice. Also, um es kurz zusammenzufassen, du brauchst Bock, du brauchst Ehrgeiz,
ja.
Du brauchst den Hustle, also die Motivation, auch wirklich das durchzuziehen.
Zu grinden, richtig.
Das Grinden, ganz
richtig
genau.
Grinden.
Richtig, sehr, sehr cool. Alright, dann Thema E-Commerce.
Ja.
Kannst du ja vielleicht mal den Begriff erklären?
Was ist das?
Gute Frage.
E-Commerce ist eigentlich nur Online-Handel, ganz, ganz normal. Das heißt, online Sachen verkaufen, ob das in welchem Umfang auch immer, ob das jetzt wie am Anfang Dropshipping ist, ob das jetzt ganz normal hier, wir haben ein eigenes Lager, ist, du bestellst auf apfelband.de, wir schicken dir das nach Hause. Amazon über Marktplätze ist auch E-Commerce, ist auch Onlinehandel, du kannst deine Produkte auch auf Marktplätzen listen und trotzdem selber verschicken oder von einem Fulfiller verschicken lassen, also von Amazon selber oder von einem externen Logistikzentrum, in welchem Land auch immer. Das ist alles E-Commerce. Und ein E-Commerce ist so interessant, dass du das skalieren kannst, dass du nicht begrenzt bist durch Zeit zum Beispiel. Wenn du eine Agentur hast, eine Werbeagentur oder du bist Grafiker oder hast eine Grafik oder irgendwie sowas, du bist beschränkt durch deine Dienstleistung, durch deine Zeit. Aber wenn du E-Commerce hast, einen Onlinehandel, dann kannst du unendlich skalieren, indem du einfach mehr Leute im Lager einstellst, mehr rausschickst, mehr Werbung investierst, einen cooleren Online-Shop hast. Also du kannst da unendlich skalieren quasi. Und das finde ich das Coole und Faszinierende an E-Commerce. Die Einstiegshürde ist sehr gering. Du kannst, wie ich damals, mit einem Dropshipping-Store anfangen, mit 0 Euro Budget, mit 0 Euro Startkapital. Du kannst aber auch sagen, ich nehme direkt Geld in die Hand und kaufe mir das Zeug auf einer Palette und kaufe mal direkt 1.000, 2.000 Produkte ein und verschicke die dann und kann die schneller verschicken. Egal welches Budget du hast, du kannst damit anfangen, alleine im Team und du kannst auch schnell wachsen, du kannst auch das klein halten, dass du sagst, ich mache das jetzt nur hier meinen kleinen Online-Shop und bin zufrieden, wenn du eine Nische gefunden hast. Deswegen ist es alles möglich im E-Commerce, deswegen finde ich E-Commerce so cool.
Das ist echt krass. Ab wann würdest du sagen, kann man so ein Online-Business als E-Commerce bezeichnen? Weil wenn ich jetzt über eBay zum Beispiel was verkaufe, dann ist es ja noch kein E-Commerce.
Nee, du musst ja gewerblich machen, ne? Also wenn du das gewerblich machst und du hast die Absicht, das sozusagen eine Brand aufzubauen und da Zeit und Geld zu investieren, um da was, ja, dass es wächst, ja, dann hast du ein E-Commerce-Business. Das kann aber auch ein kleiner Online-Shop sein, der irgendwie selbstgemachten Schmuck verkauft. Das ist auch E-Commerce. Also du verkaufst was online und hast ein Gewerbe und willst damit Geld verdienen, nebenbei, fulltime, egal, E-Commerce.
Okay, alles klar. Was steckt da dahinter? Weil ein Online-Handel ist ja jetzt komplett was anderes als wie so ein lokaler Shop, sage ich mal.
Mhm.
Aber was war vielleicht auch bei dir direkt der Gedanke, ich mache das alles online? Weil man hätte ja jetzt auch irgendwie hier so einen Shop aufbauen können, wo man dann die
Ein Hoflade,
genau. Was war da so deine Gedanken dahinter?
Ja, ein Hofladen musst halt immer da sein. Du bist beschränkt durch die Kundschaft, die muss auch vor Ort sein. Und dann ist halt viel einfacher heutzutage. Es ist klassisch, dass man online anfängt. Oft ist es so, du fängst online an und wenn es läuft, machst du, weil du Bock hast und weil die Leute dich kennen, weil man die Marke kennt. Du machst nebenbei noch einen Hofladen oder sowas auf oder irgendwo ein Retail oder du machst irgendwo Pop-Up-Stores oder sowas. Aber eigentlich ist es ein No-Brainer, mit online anzufangen. Vor allem, wenn du so ein E-Commerce-Produkt hast, ein kleines Produkt wie wir, diese Armbänder für die Apple Watch, die in einer kleinen Verpackung sind, die du super mit der Post verschicken kannst und auch günstig zu verschicken sind und sowas und du kannst den Versand kostenfrei noch anbieten, also dann ist es ein No-Brainer, das über Online-Handel zu machen.
Okay, was würdest du sagen, wo muss man beim Online-Business so am meisten hinten dran sein, damit es auch weiter läuft, weiter funktioniert und größer wird?
Natürlich Werbeanzeigen ist sehr wichtig, damit du kontinuierlich wächst und damit du nicht irgendwann überholt wirst von der Konkurrenz oder dass du in Vergessenheit gerätst oder dein Produkt nicht mehr relevant wird und dann halt das Produkt selbst. Du musst ein gescheites Produkt auf den Markt bringen. Du kannst am Anfang auch mit Schrottgeld verdienen, aber das hält sich nicht lang. Du musst dann gucken, dass das Produkt, dass es eine gescheite Qualität hat, dass es ein relevantes Produkt ist. Wenn du zum Beispiel Leute, wie wir das machen, Leute immer wieder erreichen willst und Kunden zum erneuten Kauf ermutigen willst, musst du neue Produkte rausbringen, andere Farben, immer den Trends folgen, musst gucken, was sind die Trendfarben. Ich glaube, wir müssen eine kurze Pause machen, weil der Akku der Kamera leer ist.
Oh no, okay. Dann wird es jetzt, glaube ich, Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Bis gleich. Diese Episode ist gesponsert von Apfelband. Apfelband, der Anbieter für Apfelbänder. Entdecke jetzt dein neues Apfelband auf apfelband.de/apfelband und gönn dir ein neues Apfelband.
Und damit sind wir wieder zurück. Kamera-Akku ist gewechselt. Jetzt soll alles wieder klappen.
Ja. Schön.
So, das war jetzt ein bisschen abrupt am Ende.
Genau. Entschuldigung.
Aber die Frage war ja, wo man beim Onlinehandel am meisten hinterher sein muss, bei dem Online-Business. Und die Sache war ja mit Marketing.
Genau, ich hatte über Marketing gesprochen, ich hatte über Produkte gesprochen, dass es natürlich ein gescheites Produkt braucht, das auch im Trend liegt. Wir haben den Vorteil, wir haben eine Accessoire-Marke, sag ich mal, wo du schön auch die Trends Frühlings-Sommertrends und dann gehst du nach den Trendfarben, du gehst nach Trendstoffen und sowas. Also da haben wir den Vorteil, dass wir auch kein Sommerloch haben oder sowas, wo wir im Sommer weniger verkaufen. Aber wir können uns einfach durch neue Produkte und sowas auszeichnen.
Okay, alles klar, sehr cool. Dann kommen wir noch mal ein bisschen zu den Mitarbeitern. Wie war das denn? Du hast jetzt am Anfang hauptsächlich Freunde, also eigentlich nur Freunde und Bekannte eingestellt.
Ja.
Wie ist das so?
Also erst Angestellte, Minijob war eine Ex-Kollegin und dann der zweite Angestellte im Kundenservice. Tatsächlich ist das der Onkel meiner Frau, remote ein bisschen weiter weg ist. Und so nach und nach, natürlich, man kriegt am Anfang mit, wer ist denn vielleicht in seinem Job unglücklich, wer braucht Hilfe, dann fragt man so die Leute, die man kennt, hey, hast du Bock, bei mir zu arbeiten? Und dann hört man einfach mal an, ne? Man fragt die, auf die man Bock hat. Und dann sagen sie, ja, ich habe eigentlich einen Job, bin eigentlich zufrieden und, ne, hättest du Bock, mich zu unterstützen? Und dann melden sie sich so nach 2 Wochen, hey, wie war denn das nochmal? Ne? Hätte schon Lust. Das ist schon cool dann zu sehen, dass die Leute sich dann wieder melden und sagen, ja, eigentlich hätte ich schon Bock. Und wenn dann schon ein paar Leute da arbeiten, dann kommen so die Nächsten und sagen, hey, brauchst du noch einen? Und am Anfang viele sagen, oh, stell bloß keine Familie, stell bloß keine Bekannten und Freunde ein, weil wenn es dann mit dem Business nicht läuft, dann ist die Freundschaft vorbei. So, zum Glück haben wir das nie erfahren, zum Glück habe ich euch eingestellt und das Business läuft, also ihr seid alle zufrieden, hoffe ich mal. Und deswegen würde ich sagen, keine Angst davor, Bekannte einzustellen oder Freunde, weil es macht Spaß, du hast direkt eine Vertrauensbasis. Es sind zwar vielleicht Quereinsteiger, die du einstellst, aber dafür kannst du auf einer ganz anderen Basis mit denen sprechen und zusammen was erarbeiten. Ich bin ja auch komplett Quereinsteiger im E-Commerce, habe das vorher auch nicht gemacht. Das heißt, man kann so zusammen dran arbeiten an diesem Projekt und kann sich in eine Richtung entwickeln und einfach zusammenwachsen dadurch. Das finde ich cool.
Jo, alles klar. Und wie ist das in deiner Erfahrung, wie funktioniert das denn so zwischenmenschlich, wenn du die Leute schon von vorher kennst und weißt, wie die vielleicht auch so im Alltag ticken?
Es ist natürlich jetzt, wo ich Leute eingestellt habe mittlerweile, Fremde, merkst du dann schon den Unterschied, dass du mit denen auf einer professionelleren Ebene kommunizieren kannst, weil wenn du befreundet warst und plötzlich hast du ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, ja, am Anfang muss man gucken, dass das irgendwie passt, ne? Dass der eine jetzt dem anderen sagen kann, was man tun soll, aber in der Freizeit ist man wieder auf dem selben Level, sage ich mal. Aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt, alle, und ich denke auch, dass ich damit umgehen kann, dass ich weiß, dass ich jetzt hier einem sagen kann, mach dies, mach das, und sobald die Arbeitszeit vorbei ist, sind wir wieder alle auf dem gleichen Level. Und also ich hoffe und ich denke, dass ich das gut hingekommen habe, das kannst du dann vielleicht besser beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder kann. So.
Ja.
Aber für mich war das okay und macht Spaß, mit euch zu arbeiten.
Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, mal kurz, also ich finde, du kriegst es auch wirklich gut hin, so dieses auch so Chef und Freund immer so schön im gleichen Verhältnis zu haben, dass man merkt, so okay, jetzt ist er der Chef, jetzt ist er der Freund. Auch während der Arbeitszeit, ja. Und also ich finde es auch cool, ich meine, es ist auch nochmal besonders, weil bei uns kennen sich ja dann auch die Mitarbeiter untereinander schon, die meisten.
Das ist auch gut.
Zum Beispiel kann ich auch sagen, mein Papa arbeitet ja auch hier und mein Bruder, mein Leiblicher. Und das ist halt auch cool, das ist dann wie so, man hat die Familie quasi schon hier. Ich habe auch von vielen gehört, so wenn ich das erzählt habe, oh, das könnte ich nicht so mit der Familie zusammenarbeiten. Aber es klappt ganz gut, wir haben ja auch jeder so jetzt seinen eigenen Bereich, sage ich mal. Also wir hängen uns nicht den ganzen Tag auf der Pelle. Doch, also ich kann aus meiner Erfahrung auch sagen, es ist eigentlich ganz cool, in so eine Firma zu kommen, wo sich auch schon die meisten so untereinander kennen.
Das ist auch gut, wenn du neu reinkommst und du kennst schon ein paar, natürlich kommst du rein und bist nach ein paar Wochen drin, klar, aber wenn du dich schon kennst und du bist verwandt oder du bist befreundet schon seit Jahren, dann ist es nochmal ein ganz anderes Verhältnis und du hast auch mehr Bock auf die Arbeit, kann ich mir vorstellen. Du kommst auf die Arbeit und es sind nicht alles Fremde, sondern du kennst die Leute schon und du hast Bock auf die Arbeit zu gehen, du weißt, welche Witze du machen kannst, was du dir erlauben kannst und was nicht. Schönes entspannt wahrscheinlich vom Arbeitsverhältnis.
Richtig. Man kann es halt auch schön mit Humor nehmen,
so
wie es in unserer Firma ja auch ganz wichtig ist. Kannst du mir mal erzählen, wie war es denn, mich einzustellen?
Ganz anders, Olli. Nee, was war denn das? Ja, du hast erst als Minijobber tatsächlich angefangen hier, nebenbei. Du hast eine Ausbildung gemacht, nebenbei als Minijobber angefangen, weil du warst so einer, der gesehen hat, dass deine Freunde hier arbeiten und du hattest einfach Bock, gesagt, hey, kann ich wenigstens hier als Minijobber? Dann hast du hier im Lager angefangen, hast gute Arbeit geleistet Und ich weiß nicht, ich muss dann du erzählen, irgendwann hattest du die Ausbildung fertig und hattest dann doch Bock, hier Fulltime anzufangen.
Genau. Ich fand es am Anfang, als ich gehört habe, dass du mit diesem Apfelband-Business so dein so ein Nebenverdienst hast, als es noch mit Dropshipping und so war, dachte ich so, okay, ganz cooler Nebenverdienst, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwann mal mehr wird. Ne? Ich meine, also wir kennen uns persönlich ja auch schon lange.
Ja.
Ich habe das dann auch so nebenbei immer ein bisschen mitbekommen.
Du hast nicht an mich geglaubt, Olli.
Anfangs nicht, ja. Ne?
Niemand hat an mich geglaubt.
Nee, weil ich kenne das ja auch von YouTube, so diese ganzen Dropshipping-Ads und dieses so, ja, damit kannst du, du musst nie wieder arbeiten, mach einfach Dropshipping. Und
hast gesagt, das ist was scammy, was ich mache?
Ja, ich dachte halt immer so, ja, okay, Dropshipping, das ist keine Ahnung, immer
ein bisschen
suspekt gewesen, ne? Aber ich habe dann ja, als es immer größer geworden ist und größer geworden ist, habe ich dann ja, mein Vater hat ja vor mir hier angefangen im Lager.
Da war aber kein Dropshipping mehr, also, ne?
Genau, ja, als die Firma dann schon eine richtige Firma war und wir auch ihren Lager vor Ort hatten, über das dann alles lief.
Nur für die Dokumentation hier, ne?
Ja, genau. genau, mein Vater hat dann hier angefangen und dann habe ich halt auch so gemerkt, ja, okay, ist cool.
Läuft.
Ist cool, ist eine coole Idee, es läuft scheinbar richtig gut. Und dann hatte ich auch Bock so über die Ausbildung. Kann ich auch kurz sagen, also ich habe eigentlich eine Ausbildung zum Eventmanager gemacht, über Corona allerdings, und da lief halt gar nichts. Ich hab alles hauptsächlich theoretisch beigebracht bekommen und ich habe dann ja auch kurz vor Ende der Ausbildung, hatten wir dann auch schon geklärt, dass ich hier dann anfangen kann, Vollzeit.
Mhm.
Und dann war mir auch bewusst, ich kann nach der Ausbildung, ich wollte dann auch nicht in meiner eigentlichen Firma bleiben, das war auch schon klar, und dann war das für mich halt auch eine coole Option. Und ich habe ja vorher auch schon Minijob-mäßig ein bisschen hier ausgeholfen und wie du sagst, ich kenne die Leute, die hier arbeiten mit meinem eigenen Dad und noch anderen Freunden und es war halt immer so ein bisschen eine Gaudi,
ja,
weil hier läuft auch immer gut Mucke und es wird Humor gemacht.
Jetzt auch noch? Seitdem du nicht mehr so oft
im Lager bist? Nee, der Hardstyle hat sich immens runtergeschraubt, ja. Muss ich vielleicht auch mal wieder anmachen, wobei die neuen Mitarbeiter, die kennen es wahrscheinlich noch gar nicht.
Die werden schockiert sein.
Okay, ja, also das war jetzt mal so meine Sicht.
Aber war, ja, genau, war aber cool, weil ja, ich kannte dich schon als vorher, ich kannte dich als Minijobber, deine Arbeit und so. Und dann habe ich gedacht, Olli, hast du Bock? Wir haben Support im Lager gebraucht und jetzt die letzten Monate bist du quasi so ein bisschen ins Creative-Team gerutscht, machst den Podcast, was ich cool finde.
Ja,
kümmerst dich darum, ein bisschen mehr in den Creative-Bereich zu kommen. Und das finde ich cool. Und da bist du gut aufgehoben, denke ich. Das ist also beste Entscheidung, nicht einzustellen.
Vielen Dank. Das war auch cool, das Bewerbungsgespräch war quasi einfach nur eine Cola-Dose.
Hä? Weiß ich gar nicht mehr.
Weißt du nicht mehr? Da bin ich einfach mal irgendwie, glaube ich, nachmittags, nach der Arbeit in meiner Ausbildung, bin ich einmal hergekommen.
Was vor oder nach? Was vor Minijob oder?
Während dem Minijob, glaube ich. Hatten wir es
dann. Achso, ja, da haben wir einmal gesprochen über deinen, ob du Fulltime möchtest, kannst.
Und dann war das hier, bin ich ganz entspannt abends hergekommen, wir haben uns dann hingehockt, Cola-Dose getrunken und dann war auch eigentlich schon klar, yo. Kannst nach der Ausbildung direkt ohne Überbrückung direkt anfangen.
Der war cool.
Ja, also wirklich sehr entspannt. Auch jetzt die Option hier mit dem Podcast. Ich habe richtig Bock. Also ich bin sehr motiviert, das alles durchzuziehen.
Das wird gut.
Und ja.
Das wird sehr gut.
Das wird mega gut. Okay. Hättest du denn mit so vielen Mitarbeitern nach, sag ich mal, gerade mal 2 Jahren gerechnet? Also wir sind jetzt schon im dritten Jahr.
Also ja, genau. Wir sind von der GmbH, von Apfelband GmbH sind wir im dritten Jahr. Ich hätte nicht so schnell mit so vielen Mitarbeitern gerechnet. Das war vor allem jetzt in der Logistik, die so stark gewachsen sind. Also wir sind ein Drittel der Mitarbeiter ein bisschen mehr als ein Drittel der Mitarbeiter ist in der Logistik. Und wir sind halt durch unser schnelles Wachstum haben wir halt so viele Leute gebraucht. Hätte ich aber echt nicht mit gerechnet. Und da hinterher zu kommen, ne, mit den Einstellungsgesprächen, mit den Personalgesprächen, zu gucken, du musst ja jedem gerecht werden, Jeder will ja, hat Bedürfnisse, muss sich unterhalten, ist er zufrieden mit seiner Arbeit und sowas. Also das ist schon, Personalmanagement ist schon einer der härteren, sag ich mal, Teile eines Unternehmers oder eines Geschäftsführers oder schwieriger und sowas. Aber du hast halt die Leute, die dich supporten, die dein Business voranbringen und du merkst es halt auch mal, wenn du, als ich 3 Wochen mal im Urlaub war, das erste Mal vor 2-3 Monaten, das erste Mal 3 Wochen am Stück im Urlaub, so lange habe ich noch nie ausgehalten im Urlaub und du merkst, es läuft eigentlich so, ein bisschen Vorbereitung, jeder weiß, was er zu tun hat, es läuft und das macht einen einfach unglaublich stolz zu sehen, was man selber aufgebaut hat, dass Apfelband jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr Apfelband, sondern wir alle sind Apfelband, dass die Firma quasi dich überwächst und sowas, von anderen getragen wird. Und das macht einen unglaublich stolz, sowas zu sehen.
Das ist sehr schön gesagt. Wir sind Apfelmann. Das ist sehr cool.
Yes.
Wie waren das so, deine Erfahrungen? Du hattest ja, wir haben es ja schon geklärt, anfangs Freunde und Bekannte. Wie ist es dann, Leute einzustellen, die du noch gar nicht kennst, also mit Ausschreibungen, dass sich Leute dann hier bewerben und dann lernst du die im Vorstellungsgespräch wirklich das erste Mal kennen?
Ja, irgendwann sind mir die Freunde ausgegangen. Nachdem ich die 5 Freunde, die ich hatte, eingestellt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt müssen Fremde her. Und dann war das bei Lageristen war das so. Ich glaube, der erste war tatsächlich Wakil bei uns im Lager, ein Lagerist, der jetzt so ein bisschen die Schichtleitung übernommen hat, guter Mann. Und den habe ich über klassische Jobportale ausgeschrieben und dann kamen 10 Bewerber und dann haben sich, was ich, 20 Leute beworben. Davon hast du die 5 Besten angeschrieben und eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Die besten 2 hast du dann ein Jobangebot gemacht, so ne, klassisch runtergefiltert. Und ja, es waren halt Fremde. Am Anfang war das komisch und du hast überlegt, ja, ist das jetzt, ne, du kennst die Leute nicht und sagst, ja, hast aber Probezeit, also wenn das komische Leute sind, hast du ja die Probezeiten so. Mhm. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Und die Leute, da die in ein Team reinkommen, das sich gegenseitig schon kennt und so vertraut ist, weil wir alle bekannt und befreundet sind, und die dann da reinstoßen in das Team, ich denke, dass die dann auch schneller als normal warm werden mit allen und sich super integrieren. Und wenn du jetzt quasi hier bei uns reinkommst und wie die Leute miteinander sich unterhalten und umgehen, dann würdest du nicht wissen, wer kennt sich denn jetzt schon seit 20 Jahren und wer kennt sich erst seit einem Jahr, seit er bei Apfelband ist. Weil wir alle so schnell zusammengewachsen sind. Und das finde ich cool, dass auch Fremde jetzt hier so aufgenommen werden. Und wir haben nicht so, ja, das sind die waren schon länger befreundet und das sind die sind erst dazugekommen und die haben so ein Krüppchen, sondern wir hocken alle zusammen auf einen Fleck, wenn wir Mittagspause machen. Ja. Das finde ich cool.
Das stimmt. Also aus Mitarbeitersicht kann ich das auch sagen. Das ist hier wirklich, sag ich mal, besonders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in noch vielen anderen Firmen so läuft wie hier. Weil wie du sagst, wir haben diese Verbundenheit schon vorher gehabt, sag ich mal, unter den Leuten, die hier arbeiten. Und wenn dann jemand Neues dazukommt, das ist aber auch, sag ich mal, auch den Mitarbeitern irgendwo verdankt, dass wir dann nicht einfach sagen, okay, der ist jetzt der Neue und wir sind so unsere Gruppe, sondern da werden alle morgens begrüßt, jedem wird Hallo gesagt auf die gleiche Art. Doch, also es ist wirklich eine tolle Verbundenheit hier mit den Mitarbeitern.
Das ist auch cool, ja. Das sehe ich auch jedes Mal, wenn ich, unser Vorteil ist, unser Lager ist direkt neben dem Büro, beziehungsweise man muss sogar durch das Lager durchlaufen, um ins Büro zu kommen. Das heißt, jeder sagt jedem Hallo, jeder sieht jeden Tag, begrüßt jeden Tag. Man sieht sich in der Mittagspause, man sieht sich bei Feierabend, sagt man, verabschiedet man sich. Und das finde ich schon cool.
Genau, ja. Wir haben auch einige TikToks und Videos, wo so ein bisschen so Büro versus Lager immer so ein bisschen humorvoll dargestellt wird. Aber man kann echt sagen, dass hier wirklich jeder jeden gut kennt auch so. Und da sind auch teilweise gute Freundschaften entstanden, auch von Leuten, die, sage ich mal, als Freunde hier angefangen haben, vom Nathanael, vom Chef, aber auch von Leuten, die dann ganz neu dazugekommen sind. Also das ist wirklich, hier läuft's.
Ich suche auch Leute, angestellt immer so aus, dass ich denke, können die ihren Job machen und passen die gut ins Team. Das sind so die 2 Hauptkriterien. Ja. Ne?
Also zu unserem Vibe.
Genau, passen die dazu. Weil sonst, es gibt Leute, die machen ihren Job gut, aber du weißt, ja, die stehen da nur in der Ecke und die sind irgendwie komisch. Machen zwar ihren Job, aber die würden nicht so reinpassen. Das ist einfach so ein Gefühl, das ich habe. Ne? Und meistens frage ich dann noch die anderen, hey, was denkt ihr über den so? Ne? Entscheiden so ein bisschen selber. Und bis jetzt, denke ich, hat das immer ganz gut geklappt.
War das denn schwer, diese Phase, wo dann neue Leute dazu kamen, die du auch nicht kanntest, die dann irgendwie, war das schwer, die gleich zu behandeln, wie deine Freunde und Bekannte, die du schon lange kennst?
Nö. Das war, ja, also ich denke auch, wenn die im Team gut aufgenommen werden, jetzt zum Beispiel, wenn ein neuer Lagerist kommt und er wird im Team von den Lageristen gut aufgenommen, dann ist der genauso, behandle ich ihn genauso wie alle anderen auch und dann merkt er auch schnell, hey, hier werden alle begrüßt, hier werden alle angehört, da gibt es niemanden, der bevorzugt wird oder sowas, weil er schon länger da ist. Ich denke, das funktioniert.
Ja, das ist auch sehr wichtig und auch gut, dass es so läuft. Okay, also wir haben jetzt schon 3 Jahre Apfelband als Firma und wenn du jetzt auf diese 3 Jahre zurückguckst, was hättest du im Nachhinein anders gemacht?
Ich hätte mehr Leute früher einstellen sollen, so hätte ich gedacht, weil man merkt immer, ja, das Wachstum, man merkt immer, oh, man braucht dann doch einen. Ne? Das war immer hart, das war immer schwer. Und dann hatten wir zu wenig Lageristen und dann war die Lieferzeit mal 1-2 Tage zu lang. Und dann hat man jemand eingestellt und gemerkt, oh, mega, jetzt haben wir den, jetzt geht's richtig ab. Dann wächst man wieder ein Stück weiter. Dann hast du wieder den Punkt, oh, jetzt ist es wieder ein bisschen zäh. Ne? Also es ist immer so nicht diesen Constant Flow, sondern immer diese Treppenstufen. Ich denke, das ist aber normal, aber das hätte man Im Nachhinein hätte man das ein bisschen glätten können, damit es ein bisschen smoother läuft, auch für die anderen Leute, damit die mal nicht hier und da mehr Überstunden kloppen müssen, weil jetzt vielleicht Personal fehlt oder sowas. Also da hätte man bestimmtes Personal, hätte man früher einstellen sollen. Oder jetzt, den Grafikdesigner, den wir jetzt haben, den Tobi, so einen hätten wir eigentlich schon vor einem Jahr gebrauchen können. Ja. Und so, das merkt man dann jetzt erst, ne, dass der wirklich so den Next Level reinbringt. So ein paar Leute, wo ich gedacht habe, so ein paar Jobs hätte man schon früher besetzen können und sollen.
Ja.
So im Nachhinein. Ja, aber das merkt man erst im Nachhinein, weil es läuft ja trotzdem so irgendwie, ne. Aber im Nachhinein würde ich es so sagen, ja.
Wir haben ja vorhin auch gesagt, so als Gründer von so einer Firma brauchst du auch ein bisschen Risikobereitschaft.
Mhm.
Gibt es denn Dinge, wo du jetzt im Nachhinein sagst, so krass, dass das funktioniert hat?
Also hoppla, das hat ja funktioniert.
Also wo du so mit Risiko rein bist und dann am Ende gemerkt hast, Alter, das hat echt gut geklappt.
Marketing, also viel Geld ausgeben im Marketing, wo ich, wenn ich die Zahlen sehe, wird mir schwindelig manchmal. Ich denke, Alter, du weißt nicht, ob das funktioniert. Du steckst dann Haufen Geld in Facebook-Werbung, in Instagram-Werbung, TikTok, Google, du steckst, oder Influencer, ne, auch sowas. Wir zahlen teilweise fünfstellige Influencer-Rechnungen, wo du denkst, boah, Alter, das niemals. Und dann kommst du aber nach einem Monat, machst du die Auswertung und merkst du, hey, das hat sich gelohnt. Wir haben damit einen Haufen Geld eingenommen, das hat funktioniert. Also da musst du manchmal einfach sagen, hey, das ist jetzt im Rahmen und Leuten vertrauen, wie zum Beispiel jetzt unserer Marketingagentur, mit der wir zusammenarbeiten, die uns im Media Buying unterstützt, also die Facebook-Ads und so schaltet, da auch einfach Vertrauen entgegenbringen. Das ist jetzt, glaube ich, ein Teil der Risikobereitschaft zu sagen, hey, ich vertraue euch, dass ihr euren Job macht, hier ist mein Geld. Und wenn du siehst, dass es eigentlich regelmäßig gut funktioniert, dann wird deine Risikobereitschaft höher und sagt, hey, könnt mal probieren, spielt mal rum. Und das zahlt sich immer aus. Also du musst risikobereit sein. Wenn du von Anfang an machst einen kleinen Online-Shop auf und hast Angst, Geld auszugeben, hast Angst, irgendwas zu machen, denkst, oh, wenn da einer mich verklagt oder irgendwas schreibt oder, ja. Ne, also wenn du, natürlich alles im legalen Wege, aber manche Sachen ist es ein Risiko, ob es jetzt funktioniert oder nicht, du musst es eingehen. Als Unternehmer wirst du auch entsprechend, sage ich mal, belohnt dafür, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wirst du bestraft. Auch wenn du das Risiko nicht eingehst, hast du einfach, wirst du damit bestraft, dass es halt nicht funktioniert. So. Also es ist wichtig, Risiko einzugehen, kalkuliertes Risiko. Also ich bin ein sehr vorsichtiger Typ eigentlich. Ich rechne so Sachen echt tausendmal durch. Und wenn ich merke, dass da wirklich eine Chance ist, dann bin ich aber bereit, das zu tun. Ja.
Okay, alles klar. Wenn du jetzt auf diese 3 Jahre zurückguckst, wofür bist du denn dankbar? So deine Erfahrungen oder irgendwelche bestimmten Begebenheiten?
Ja, also generell die Erfahrung gemacht zu haben, dass was funktioniert und die Erfahrung, dass es mit einem Team besser funktioniert als allein. Das ist quasi, das musst du erstmal lernen, weil man natürlich denkt, man kann alles, man weiß alles besser und sowas. In gewissen Bereichen ist das auch so. Aber es muss einfach, du hast nicht die Power, ein Unternehmen, wie es jetzt unsere Größe hat, alleine hochzuziehen. Du brauchst da diesen Support von den Leuten. Und ich bin dankbar, dass ich die richtigen Leute gefunden habe, dass die auch alles geben, dass die auch da dabei sind und Bock haben, das aufzubauen und für Apfelbaum zu stehen. Und auch, dass die Mitarbeiter stolz sind, bei Apfelbaum zu arbeiten. Das finde ich mega cool. Wenn zum Beispiel du das T-Shirt da, mit dem T-Shirt rennst du vielleicht auch nicht nur auf der Arbeit rum, sondern irgendwo in der Stadt. Und das finde ich halt, einfach. Das finde ich cool. Dass Leute sagen, hey, Apfelbaum finde ich cool, ich arbeite da, ich mir machen das und das und es macht voll Bock, da zu arbeiten und das macht mich stolz und auch für die Erfahrung bin ich sehr dankbar.
Ja doch, also ich muss auch echt sagen, ich finde die Marke cool. Einmal für das, wofür sie steht, für diese coole, junge Firma mit coolen Leuten und Humor und Spaß, aber es funktioniert trotzdem alles. Also wir sind nicht nur Quatschköpfe, die hier irgendwie rumhampeln oder so.
Ja, wir machen Geld damit auch.
Richtig, ganz genau. Es funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich finde das Logo auch an sich cool. Mir war ja auch von Anfang an wichtig.
Das habe ich selber gemacht.
Ja. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen.
Es gibt so, den Namen hatte ich vor dem Logo. Den Namen habe ich tatsächlich dank meiner Frau. Wir saßen auf der Couch und haben überlegt, ne, wir verkaufen jetzt Apple Watch Armbänder und dann sagte sie einfach, ja, Apfelbond. So random. Und ich so, das ist gut, das nehme ich. Ne? Dann war das schon fest. Und dann gibt es so Seiten, so Webseiten, wenn du auf der Suche bist, wie du ein Logo gestaltest, ne, so Logo-Ideenfinder. Dann trägst du einen Namen ein, sagst du, was für eine Brand ist, was für Produkte verkaufst, und er spuckt dir einfach hunderte Seiten von random Logos aus. Und dann war eins mit diesem Schriftzug, sehr ähnlich mit diesem Schriftzug. Dann habe ich den, weil ich dieses Verspielte mochte und dieses Kleingeschriebene auch mochte, dieses kleine A am Anfang, deswegen ist der Markenname auch kleingeschrieben, habe diesen Markennamen, habe das ein bisschen abgeändert, habe eine Standardschriftart gesucht, die so ähnlich aussieht, damit ich die auch irgendwo anders verwenden kann. Mhm. Und anstatt ein Apfel war am Anfang so ein Hangtag, wie so ein Preisschild, ne, ja, ja, dran. Aber auch in diesem Grün. Und das war, wenn ich Dropshipping gemacht habe, hatte ich noch dieses Hangtag dran, dieses Preisschild. Ja. Und irgendwann wollte ich dann halt einen Apfel machen und habe mich dann bei so Icon-Webseiten auf die Suche gemacht nach so einem Apfel, habe so ein ähnliches Icon gefunden, habe dann noch die Ecke rausgeschnitten, habe das dicker gemacht, habe geguckt, dass das Blatt auf der anderen Seite ist, dass uns auch eine andere Firma mit einem Apfel im Produktnamen nicht blöd kommt, weil es genau andersrum ist. Und habe das so dran gesetzt und gedacht, das sieht ja viel cooler aus, dann hat man noch den Apfel und der hat noch so, eigentlich sind es die Kerne, aber es sieht aus wie Augen und das fand ich ein bisschen passte zu dieser verspielten Schriftart.
Ja doch, ich finde es ein sehr cooles Logo, es trägt sich auch cool, also ich finde, es sieht so von Weitem auch ganz nice aus.
Ja.
Und Thema Merch war mir ja am Anfang auch voll wichtig. Ich habe gedacht, so dieses Logo auf Klamotten kommt bestimmt mega cool.
Checkt aus unsere Merch auf apfelbahn.de/merch, könnt ihr T-Shirts, Hoodies, wir haben so Sporttaschen, wir haben Shopping-Taschen und Gym-Bags,
ja, genau.
Sporttaschen.
Also kann ich empfehlen, es ist wirklich sehr bequem, gerade der Hoodie, der graue.
Der Hoodie ist gut, ja.
Sehr, sehr nice.
Der ist gut.
Okay, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Wohin geht die Reise mit Apfelband?
Es gibt zwei Richtungen.
Zwei Richtungen?
Nach vorne und nach oben.
Okay.
Nee, also wir machen genauso weiter wie bisher. Wir werden vom Wachstum her, denke ich, ähnlich weitermachen wie bisher. Wir haben große Ziele, wir haben jetzt achtstellige Umsätze geknackt vor kurzem.
Krass.
Das heißt, im Jahr, also letzten zwölf Monate, 10 Millionen Euro Umsatz.
Enorm.
Wir machen mit dem Wachstum weiter. Ich denke, wir ziehen spätestens Anfang nächsten Jahres um in eine größere Halle, in ein größeres Büro, weil wir jetzt hier auch rausgewachsen sind. Hier ist echt eng, aber wir haben es so krass optimiert. Also wir ziehen um, größere Halle, größeres Büro, mehr Leute einstellen, mehr Umsatz machen, mehr Medien machen vor allem. Das finde ich cool, dass wir uns ein bisschen in eine Media Brand entwickeln Richtung, weil ich finde, das ist die Zukunft.
Mhm.
Das wird auch irgendwann wahrscheinlich diese klassischen Ads ablösen. Das heißt, so wie wir es jetzt anfangen, Podcast, mehr Videos produzieren und sowas, da sind wir, in die Richtung würden wir uns, denke ich, entwickeln. Und das wird cool. Und das wird Spaß machen.
Spannend. Sehr, sehr spannend. Okay, also, ihr seht, es ist eine spannende Geschichte. Es war bisher schon eine spannende Geschichte und es wird auch noch viel kommen in Zukunft.
Oh ja.
Ja. Wenn ihr bei dieser Journey von Apfelband mit dabei sein wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf unserem Social Media auch. Da posten wir auch fast alles, was hier passiert. Auch coole Projekte, einfach mal ein bisschen Humor und Comedy und so. Schaut da auch gerne mal vorbei. Ich würde sagen,
Hammer's.
Wir sind gut durchgekommen.
Sehr cool.
Krass. Also wir haben jetzt 50 Minuten fast.
Hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Ich freue mich auf die Gäste, die noch kommen. Vielleicht da ein bisschen noch ergänzend dazu. Befreundete Gründer von Unternehmen, sowohl hier in der Region als auch ein bisschen weiter weg. Da bin ich gespannt, wer da alles kommt hier bei uns in dem Podcast. Es geht nicht nur um Apfelband, das war jetzt nur so ein bisschen das Intro zum Vorstellen. Es geht dann auch um, welche E-Commerce-Brands gibt es. Was kann man denn anders machen als wir? Was machen wir im Vergleich zu denen? Aber auch hier intern, wie laufen unsere Prozesse? Mitarbeiter vorstellen, was machen die so den ganzen Tag, damit ihr unser Team kennenlernt? Und dieses Ganze, und wie du gesagt hast am Anfang, dieser Podcast geht einfach darum, wir labern einfach, was uns interessiert, über irgendwelche Themen. Vielleicht gibt es auch mal zwischenrein irgendwelche Updates oder sowas. Und da habe ich echt Bock drauf und da bin ich gespannt, was du noch alles vorhast, Olli.
Ja, ich auch. Also cool. Es ist eine Menge möglich. Wir werden noch eine Menge machen. Es ist sehr spannend, was hier alles passiert. Ich kann mal eine kleine Vorschau auf die nächste Folge geben,
jo,
die dann
gerne
nach dieser rauskommt. Da introducen wir den Pascal. Der ist auch schon öfter mal in einigen TikToks und Insta-Reels vorgekommen. Der ist auch auf der Website, also unser Lager-Manager.
Logistik-Manager,
kann man sagen, ist er hier eingestellt. Genau, und er war einer der ersten Mitarbeiter vor Ort.
Genau.
Ne? Ja. Das ist auch eine spannende Geschichte, glaube ich.
Der hat Apfelbaum von ganz am Anfang miterlebt, so wie es gewachsen ist. Das war schon cool, ja.
Ja.
Der hat bestimmt coole Sachen zu erzählen.
Jo,
da bin ich auch mal gespannt.
Wenn euch das interessiert, dann hört euch auch gerne die nächste Folge an. Wir würden sagen, wir machen hier fertig. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hierher. Schaltet bei der nächsten Folge ein. Ihr könnt auch gerne auf den Social Media Plattformen vorbeigucken, wie schon gesagt, und auch mal ein Feedback zu dem Podcast da lassen. Das würde mich sehr interessieren, wie euch das gefallen hat, wie ihr das so findet. Unsere Art ist hier zu machen. Okay, und dann würde ich sagen, das war's mit Apfelbox für diese Folge und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Vielen Dank.